Allen wieder willkommen hier beim Podcast Sternentor und dem siebten Staffelfinale bereits. So schnell geht es hier. Mit dabei wie immer Thomas. Hallo Thomas.
Hi.
Hi. Und natürlich auch unser Gast vom ersten Teil, Stevie. Hallo Stevie.
Hi.
Hallo. Schön, dass es wieder geklappt hat. Ja, wir haben Feedback erhalten. Einmal auf Twitter hat Gerrit Ludwig at Captain Sparky 360 ein Bild gepostet, irgendwas hier mit, keine Ahnung, Göttern, Atheisten und dann halt SG-1, wie die alle tötet, irgendwas mit Marvel. Kenne ich mich nicht aus, das eine erkenne ich, das ist Hulk, der eine ist Iron Man oder so und ja, genau. Also Grüße gehen an dich raus mit dem ganzen Marvel-Sachen und da bin ich komplett raus, aber ich nehme an, dass das lustig ist. Alle Sekunde kommen ja irgendwie 27 Marvel-Filme raus, da weiß ich nicht, ob das qualitativ so gut sein kann, die ganze Sache, aber gut, vielleicht, wenn es Spaß macht, warum nicht. Dann auf Blue Sky hat noch jemand geschrieben, ich glaube, es war Xaridir wieder, da gucke ich nochmal rein. Genau, er schrieb zur Folge aus Staffel 7, die 19, zur Folge Anna. Xaridir, Grüße gehen raus, auch an dich, schrieb: ich habe die Folge Anna wie fast alle Podcasts nebenbei gehört und muss nun sagen, was? Worum geht's? Ich kann euch nicht folgen, lag jetzt nicht an eurer Besprechung, sondern eher der Folge an sich. Egal, höre ich die Folge halt nochmal. Daumen hoch, macht weiter so, meine natürlich 5 Sterne. Dann hatte ich noch was geschrieben, dann hat er nochmal geschrieben, okay, das glaube ich auch, habe die Folge ein zweites Mal gehört, bin aber auch nicht schlau geworden. Aber eine Erkenntnis gab es dennoch. O'Neill fehlt definitiv, kommt Raya. Ja. Weiß ich, vielleicht haben uns da auch kryptischer als sonst ausgedrückt. Oder manchmal gibt es ja so Folgen, wo man die Folge wirklich sehen muss, sonst bringt einem auch die nacherzählte Version von uns nichts, weil das so, weiß nicht, weil es dann besser rüberkommt. Kann auch sein. Gibt es ja auch manchmal.
Ja. Bei dem Thema kann man sich direkt dran gewöhnen, ne? O'Neill, der fehlt.
Ach so, und, ja. Gutes Stichwort.
Wenn wir jetzt häufiger haben, ja.
Dann schrieb noch zu einer älteren Folge auf ja, unserem Podcast-Website standtor.podigy.io zur Folge 150 SG1 Staffel 7 Folge 9 Avengers 2.0 schrieb jemand, eine Person, die sich Ich bin ein Berliner nennt. Grüße gehen raus an dich.
John F. Kennedy.
Er ist es wahrscheinlich. Jaffa in Klammern, K Klammer zu, Kre Ausrufezeichen. Thomas meinte, dass Felgers Donut ein, in Anführungszeichen, Berliner sein müsste, weil die ja sonst Löcher haben. Bei den Amis sind diese runden Fettgebäcke-Donuts, ob mit Loch oder ohne. Was wir als Berliner Schrägstrich Pfannkuchen Schrägstrich Krapfen kennen, ist dort eben ein, in Anführungszeichen, Filt-Donut. Ja, danke für das Feedback und da haben wir wieder was gelernt, würde ich sagen. Andere Länder, andere Süßigkeitsvorstellungsbenennungsklauseln. Das war es jetzt, aber es ist doch mal schön, dass man mal drei Sachen hat, nicht nur eine oder gar nichts. Dann kommen wir auch zur heutigen Folge. Wie heißt sie denn im Original, Thomas? Ist, wahrscheinlich weiß man das schon.
Lost City Part 2.
Genau.
Also nicht bei mir auf der DVD, da heißt das ja nur Lost City. Ich habe das ja in einem Stück gucken können müssen. muss doch zwischendurch auf Pause drücken.
Ja. Und ja, im Deutschen Die verlorene Stadt, Teil 2. Ja, die Written-By-Sache, Regie ist dementsprechend gleich geblieben. Ist, ja, wobei...
Erscheinungsdaten natürlich auch.
Genau, wobei, genau, bei der deutschen Ausstrahlung war es, glaube ich, sogar... Warte, ich guck mal hier laut IMDb, weil da war es, glaube ich, dass sie das auch am Stück gezeigt hatten. Ich guck mal nochmal.
Also bei laut IMDb am selben Tag wie die letzte Folge.
Also letzte Folge war ja die Teil 1, das war Deutschland 16.02. Jetzt gucke ich hier nochmal rein. Genau, Deutschland 16.02. Und in den USA angeblich eine Woche später, also wobei hier haben das, also da stimmt es da Wikipedia nicht. Da muss ein Fehler sein, weil die Weltpremiere von Teil 1 war später angeblich als die Weltpremiere von Teil 2. Also man kann den Amis ja vieles nachsagen, aber ich bezweifle sehr stark, dass die den zweiten Teil vor dem ersten ausgestrahlt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Manchmal gibt es Sachen, dass eine Folge aus Versehen von einer anderen ausgestrahlt wird, aber bei einem Zweiteiler glaube ich, dass es noch nie in der Seriengeschichte in irgendeinem Land passiert ist. Das glaube ich nicht. Also da ist wirklich diesen Stargate Wiki, ne? Glaube ich nicht dran, Leute, weil da steht Weltpremiere 9.2.2004 für Teil 2 und Teil 1 2.3.2004. Und das kann ja nicht sein. Wahrscheinlich umgedreht vielleicht maximal, aber.
Ja, es ist das amerikanische Zeitsystem. Das wird der dritte, zweite vielleicht gewesen sein.
Ach so,
Ne,
ja
da ist ja
gut,
Datum.
kann auch sein.
Ne, das
Aber
könnte
hier
natürlich
steht es
auch
ja
sein.
als deutsches Datum in der StarGateWiki.de ist ja. Genau, dementsprechend Zuschauer, alles ist gleich geblieben. Gibt da noch ein paar Rückblenden auf den ersten Teil, die jetzt im deutschen Transkript aber irgendwie fehlen. Aber ihr habt es ja auch gehört oder gesehen. Und ja, wir starten dann in Daniels Büro.
Jaya Mountain, Daniels Büro. O'Neill und Daniel sitzen da. O'Neill beschäftigt sich immer noch mit dem. Nee, er beschäftigt sich jetzt mit dem neuen Crossword-Puzzle, ne? Weil wir haben ja gehört, beziehungsweise werden ja hören,
Ja.
gleich noch, dass da irgendwelche Dinge drin stehen, die halt sich nicht mit dem decken, was er vorher gemacht hat. Da fehlte ihm ja, glaube ich, nur noch ein Begriff oder sowas. Es scheint ein neues Hobby von ihm zu sein, anstatt Fischen. Ich weiß nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht beißen die Buchstaben einfacher als die Fische oder so, ich weiß es
So
nicht.
wird's sein.
Ja, na, Daniel liest da und schreibt da auch irgendwelche Notizen sich auf und malt dann auch da rum und zeigt das dann O'Neill und fragt dann hier, kannst du damit was anfangen? Und ja, O'Neill schaut noch nicht mal hoch und da beschwert sich dann Daniel, ja. Und er sagt, okay, ich spreche immer noch kein Ancient, ne, so wegen irgendwann, vielleicht werde ich es dann irgendwann mal verstehen. Ne, also, ja, ne, und ja, du musst es doch erstmal versuchen. Und ja, dann fängt es auch schon an, weil O'Neill sagt dann, last time things just popped into my Fron. Fron is head. Ne, also von wegen, er redet wieder in Zungen. Er ist vielleicht im alten Babylon gewesen. Und ja,
Im
keine
alten
Ahnung, wie er
Babylon
überhaupt
5.
redet. Genau. Ja, Daniel nimmt ihn dann das Kreuzworträtsel weg und ja, man kabbelt sich so ein bisschen. Und ja, hier, ich möchte das endlich hier beenden, ja, während ich das noch kann. Und dann kommt Carter auch dazu und ja, Carter versucht sich da irgendwie ins Gespräch einzubringen, aber Daniel ist aber noch bei dem Crossword und sagt dann, hier, du hast hier irgendwie bei 13 senkrecht Tau hast reingeschrieben. Ja, und was heißt das jetzt? Ja, keine Ahnung. Hier, da steht bei 8, steht zum Beispiel Praclar Rouge. Und ja, ne, was ist denn 8 überhaupt? Fragt dann Carter, Label und ja, Empty Spaces, irgendwie müsste Identification heißen. 13 Across ist Sphere. Check, das ist es. Okay, sagt
Da gibt es im
O'Neill
Deutschen
dann.
einen Übersetzungsfehler. Also im Deutschen sagen sie, 13 waagrecht ist Furcht und genau, also Sphere wird als Furcht übersetzt, aber das ist ja falsch. Weiß
Okay.
wie vier klingt wahrscheinlich, aber.
Ja,
Ja.
irgendjemand, der dann der einfach nur gehört hat, ne?
Genau, wahrscheinlich, ja.
Ja, hier, ich dachte eigentlich, bis jetzt sprechen wir noch dieselbe Sprache, ne, weil Jack hat keine Ahnung, wovon er dann redet. Und Sphere, Planet, Label, Name und sagt Daniel dann und O'Neill den ersten Gag der Folge. Following still you not. Das hat so ein bisschen was von Yoda,
Ja.
ne? Praclar Rouge, Theonas, ne, du hast den Namen des Planeten aufgeschrieben, auf dem wir die Lost City finden werden. Und ja, auch, meinst du nicht, dass das vielleicht ein bisschen voreilig ist oder so? Ja, was könnte das denn sonst sein? Ja, Carter schaut sich jetzt mittlerweile auch das Kreuzworträtsel an und sagt dann, oh, Celestial Body, Seven Down. Und er hat dann Uma Thurman hingeschrieben und dann hier grinst und sagt, ja. Also göttlicher Körper, irgendwie sowas. Geil. Also, ja. Und ja, aber das muss doch irgendwas bedeuten. Und O'Neill sagt dann, ja, das tut es bestimmt, nimmt ihm jetzt das Crossword weg. Ich habe jetzt Hunger. Und ja, damit endet der Teaser Opening Credits. Und in der Kantine geht es weiter. O'Neill, Daniel und Carter sitzen in einer Ecke. Beziehungsweise, hä? Daniel heißt es. Achso, okay, das ist ja unnötig. Praclar Rouge Taunas, ne? So von wegen Lost in Fire heißt, ist das wohl die Übersetzung, ne? Wenn es Ah, so wegen, das könnte ja, es ist verloren, es könnte die verlorene Stadt sein.
Da hatte ich noch einen Fehler gefunden, das sieht man ja auch später. Also es kann gar nicht das heißen, weil ursprünglich der Planet ja nicht so war. Also es, der Planet im Feuer, der muss ja mal einen Zustand gehabt haben, wo das nicht so war, und deshalb wird es als Fehler gesehen, dass die Symbole verloren im Feuer, dass es das heißen soll.
Muss ja kein Fehler sein, man kann einen Planeten umbenennen.
Vielleicht heißt die auch B, so, weiß, ja, okay. Aber,
B, könnte der Planet ja selbst, wenn er irgendwie Feuer überströmt ist, ne, keine Ahnung, guck dir hier diesen Teufelsplaneten an, Apophis das letzte Mal, ne? Also die haben ja trotzdem da irgendwas getrieben, ne? Also,
ja, okay.
Heißt ja nichts, ne? Also das, keine Ahnung, ne? Also solange, ja, selbst, ne, also Möglichkeiten gäbe es, ne? Also ich sehe das jetzt weniger als einen Fehler, aber okay. Ja, okay. Carter sagt dann, ja, aber der Name bringt uns jetzt nicht so sonderlich viel. Wir brauchen ja eine Gate Address. Und O'Neill reißt dann das SG-1 Badge von Daniels Parker ab und legt's dann vor Daniel, zeigt er die ganze Zeit dann drauf und keiner weiß, was er so wirklich will. Es wird auch nachgehakt und dann sagt da O'Neill, Ed! Was? Ed! This, that, also irgendwie so doofe Wortwitze, ich weiß nicht, ob es im Deutschen irgendwie rüberkam, ne, add this, that, that, that is add, you can stop that, sagt O'Neill dann schlussendlich, keine Ahnung, was das heißt, ich weiß es einfach nicht, aber Daniel hat eine Idee, nimmt sein Notebook und zeichnet das Symbol von Orion da drauf, dann wird er gefragt, also O'Neill gefragt, was ist denn das, und alle gucken ihn dann so an, ja und? Ja, du hast uns doch gerade gesagt, dass wir ruhig sein. Nee, wenn ich das angucke, dann meine ich, dass das Sch ist. Ah, das ist das. Pra-kla-ru-sh-ta-o-nas. Six syllables, sagt er, also sechs Silben. Und wenn jedes dieser Symbole vielleicht ein corresponding sound ist, also davon wegen, so wie ein Alphabet. Und Pra-kla-ru-sh-ta-o-nas ist somit nicht nur der Name des Planeten. Es ist eine Gate-Adresse. Uiuiui. Ja, und dann geht's dann auch schon im Kontrollraum weiter.
Ja, Daniel hat da so einen Notizblock, wo schon einige Zeichen draufstehen. Kann man auch sagen, dass die, also wenn er das dann draufmalt, da sind auch andere eine andere Handschrift, die nicht von ihm ist, sondern von einem Mitarbeiter der Requisite, genau. Und Daniel meint, dass Ed stehe für Erde, also als Ausgangsbusch und Ausgangspunkt. Prag, La Rouge, Taonas, Ed. Wir meint, das ist die Gate-Adresse zur vollen Stadt vielleicht. Und Daniel hofft, dass Carter sitzt da am PC und meint, Momentchen mal, genau diese Adresse, das haben wir schon mal vor 2 Jahren angewählt, aber da konnten wir kein Wurmloch etablieren. Die Sache da muss wohl verschüttet sein. Und Daniel ergänzt, verloren im Feuer. Carter fügt an, das könnte ja trotzdem unsere Adresse sein. Mit der könnte ich dann die Position im Weltraum berechnen. Aber da könnte man dann nur mit einem Schiff hin und Daniel meint, ja, Prometheus. Und Dr. Weir sieht aber das nicht ein, ne? Die brauchen wir hier lieber zur Erdverteidigung, wenn Anubis hier unterwegs ist. Carter meint, vielleicht weiß der Teal'c mehr. Und Weir meint, wo ist denn jetzt überhaupt O'Neill? Und Daniel, ja, der packt. Hä? Dann sieht man den Abstellraum des SGCs, wo Jack ganz, also eigentlich alles, was da rummsteht oder wahrscheinlich, was er schnell abmontieren kann, zusammenpackt. Sam und Daniel und auch wir kommen da hinzu und ihr fragt Colonel und O'Neill schmettert gleich ab, hier nicht fragen. Carter meint dann auch, ja, beim letzten Mal hat er auch so Sachen gemacht und wusste nicht, wieso. Und Daniel meint, das ist auch ein gutes Zeichen, ich glaube, wir sind da auf einem richtigen Weg. Und Carter so, Sir. Und O'Neill so, ich habe keine Ahnung, Carter. Er packt da etwas auf den Haufen, dreht sich um und meint, ne, schnappen Sie sich hier mal einen Naquada-Generator. Okay, Sam und wir schauen sich wird an. Daniel grinst und dann haben wir noch eine kleine Szene auf Shulak, einem Zelt, wo ein Jaffa hineingeführt wird und darin im Zelt sind schon Pratak und Teal'c. Es wird sich verbeugt und der jemand stellt sich vor als Ronan.
Genau, wird gespielt von Mark Worden, einmal Space 2063, zweimal DS9 als Alexander Roschenko, also der erwachsene Sohn von Worf. Einmal Enterprise, viel Synchro, zum Beispiel StarCraft, Diablo 4, Dead Space 2, Also eigentlich eher ein Synchronsprecher und kein wirklicher Schauspieler. Also die Rollen, die er gespielt hat, sind an zwei Händen
Aber
abzuzählen.
ich hatte es auch nicht so erkannt als Roschenko. Das hatte ich gelesen und dann, ja, aber so hätte ich
Ja,
nicht
ist ja auch,
erkannt.
ist ja auch schon ein
Ja,
bisschen was her.
rausgewachsen, der Roschenko.
Bei Ronan muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil wir waren ja vorhin bei Marvel, da ist es ja
Ach
genau
so,
so, ne? Da
ja.
gibt es ja Ronan the Accuser.
Pratak sagt, na hier, ich kannte deinen Vater und Ronan ist es eine Ehre. Pratak winkt dann, dass er näher kommen soll. Das macht er auch und er meint hier, dass ihm ein Schiff zur Verfügung steht und Teal'c hat da auch schon von gehört. Und Ronan sagt, na hier, Verzeihung, ihr seid mutig, alles klar, aber hier könnt ihr unmöglich hoffen, die Flotte von Anubis mit einem Schiff aufzuhalten und ich kenne hier die super gigantischen Stärke der Streitkräfte. Und Pratak meint aber, mit der Hilfe deines Schiffes können wir da vielleicht noch was Mächtigeres auftreiben. Teal'c meint etwas, womit wir Anubis ein für alle Mal halt besiegen könnten. Und Ronan meint dann, wenn das so ist, dann möchte ich mich euch doch gern anschließen. Teal'c und Pratak tauschen sich einen Blick aus und Ronan bekräftigt, dass das seine Bedingung sei und er ist auch ein Duftepilot. Und ja, Teal'c sagt auch, dass er davon schon mal gehört hat. Und dann geht es wieder in den irdischen Gate Room des Stargate Centers.
Also im Torraum sehen wir, dass also das ganze Zeug, was Jack zusammengesucht hat, also durchs Tor nach Truda gebracht wird. Rio fragt nochmal, ob er auch alles hat, was er braucht und ob er noch das Waschbecken in der Küche braucht. Und ihn meint, ob es ein Witz sein soll. Darauf antwortet Rio, vielleicht, aber es ist aber kein guter. Und Neil meint, ja, nicht besonders gut, aber es gibt noch Hoffnung für sie. Und darauf antwortet sie noch, dass sie hofft, dass sie das finden, was sie suchen. Sie gehen dann zur Rampe und es folgen Sam, Daniel und ein paar Techniker. Denn in der nächsten Szene auf Ronans Schiff und die befinden sich alle im Hyperraum, im Inneren des Schiffes, sind alle vollgepackt mit dem ganzen Zeug, was Jack mitgebracht hat. Daniel sitzt auf seiner Kiste und studiert die Notizen. Der Ecke liegt, sitzt halt Jack und er langweilt sich. Dann schaut Daniel zu ihm rüber. O'Neill meint, was ist? Daniel, ich hätte es auch getan. Ich weiß, meint O'Neill. Daniel meint, wir müssen die Wirkung rückgängig machen, sobald wir haben, was wir suchen. Es gibt bestimmt einen Weg. Sam kommt zu ihm. Und Carter, die Triebwerke leisten volle Kraft, aber wir sind immer noch 2 Tage entfernt. Wie fühlen Sie sich, Sir? Ein bisschen Kurvis? Nein, ein bisschen Fronack.
Das haben sie aber scheiße übersetzt. Wir haben ja vorhin gehört, Fron ist ja irgendwie der Kopf oder sowas. Und er sagt, er hat Fron Age. Ne? Also er hat Kopfschmerzen,
Ah, okay.
Fronschmerzen. Ne? Also das ist im Deutschen einfach doof übersetzt. Also gar nicht.
Ja, und die sehen sich beide gegenseitig an, also Sam und Daniel. Jack schaut ihn zu beiden rüber und darauf antwortet, O'Neill, wir müssen schneller werden. Er lässt beide zurück und ich denke mal, er schraubt jetzt irgendwo rum. Wir sehen jetzt eine weitere Szene, da nähert sich Anubis, ich glaube mit ein oder zwei Schiffen, Richtung Erde. Jetzt in der nächsten Szene im Weißen Haus und das Ganze ist das Oval Office ist mit wichtigen Personen gefüllt, darunter auch Hammond. Die Tür öffnet sich und General John Jumper betritt das Büro.
Der spielt sich übrigens selber, das war wirklich jemand aus den Streitkräften.
Genau, das war, glaube ich, der Luftwaffenstabschef, irgendwie der oberste Luftwaffenmensch oder irgend sowas, ja.
Kommt rein und erklärt dem Präsidenten, dass gerade 3 Goa'uld-Raumschiffe entdeckt wurden, die aus dem Hyperraum aufgetaucht sind. Der Hayes antwortet, schaut zu Kinsey und meint, dass er sich wohl geirrt hat, dass keine kommt. Und Kinsey meint, die Goa'uld-Raumschiffe sind gewissens die ganze Armee von Anubis.
Dafür, dass er die ganze Zeit dachte, das wäre ein Hoax, ist das auch eine Aussage. Vor allen Dingen auch geil, weil das impliziert ja so von wegen, ach, die 3 Schiffe, weißt du, auch gegen 3 Schiffe hätte die Erde keinerlei Schnitte, ne? Gegen so ein paar Bomber und Jäger meinetwegen, ne? Aber 3 Goa'uld-Mutterschiffe, die im Orbit hängen und die Erde bombardieren, hast du einfach nichts, was da irgendwie gegenhalten könnte. Also, das klingt so, ach, wie nur 3.
Und Hammond meint, er hat den Eindruck, als wolle er nur bis wissen, ob halt SG-1 die Anlagen der Antiker gefunden haben. Kinsey meint, haben sie nicht. Hammond, noch nicht. Anubis kann das aber nicht wissen. Also, Hayes meint, also hält er möglicherweise die Hauptinvasionsflotte zurück, bis er weiß, was wir haben. Und er meint, Jumper, Sir Prometheus und unsere Flotte von 302ern machen ihn die Hölle. Es wird zwar wahrscheinlich nicht reichen, aber besser als nichts. Hammond, und wenn das alles ist, womit die kommen, dann haben sie recht. Kinsey, dann legen wir los. Hammett meint, dass er die Beurteilung der Situation nicht meint. Er denkt, dass das Ziel von Lucas ist, erstmal zu schauen, was er möchte, halt die provozieren, damit alle Karten aufgedeckt werden, bevor er mit dem Rest kommt. Und das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, das Diplomat zu starten. Und Kinsey möchte irgendwas sagen, aber kann keine passenden Worte finden. Und Hayes meint, sie sollten DEFCON 3 in der Hinterhand halten, aber nehmen sie Kontakt zu den Regierungen von Russland, Großbritannien, Frankreich und China und Kanada auf. Informieren sie darüber, was auf sie zukommt. Dazwischen sollte ich wohl eine verdammt gute Rede vorbereiten. Danke. Er steht auf und die Besprechung ist beendet. Jetzt sehen wir in der nächsten Szene den Maschinenraum von Ronans Speerschiff.
An der Stelle übrigens nochmal irgendwie eingehakt. Also, wenn das eine Vorhut ist, nur um rauszukriegen, wie denn jetzt die irdische Bewaffnung ist, aus Angst, dass man wirklich antike Waffen hätte, dann frage ich mich, warum ist Anubis dabei? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, der ist halt ein bisschen in der hinteren Reihe.
Ja, es ist, aber, ne, aber es macht keinen, es ist totaler Schwachsinn.
Na, nächsten Szene sehen wir, dass O'Neill irgendwas also dass er bei den Feuerkristallen was macht. Er möchte halt die Set von Sam haben und er aktiviert sie halt und schießt auf die Kristalle und gibt sie ihr halt zurück. Tada meint, Sir, sie sollten wissen, dass General Hammond mich autorisiert hat, das Kommando über das Team zu übernehmen, falls sie. O'Neill meint, tun sie es gleich, das ist doch noch nicht nötig. Und O'Neill meint, ich vertraue ihnen, ich mache es Ihnen leicht, ich trete zurück, Sie sind der Boss. Hat halt eine leicht zittrige Stimme, der Carter. Okay, Sir, in Ihrem Haus, bevor Daniel und Kiel auftauchen, wollte ich Ihnen sagen. O'Neill, ich weiß. Und in der nächsten Szene sehen wir Anubis Schiff. Und da sagt Herak, mein Gebieter, die Hatak-Vorhut hat gemeldet, dass kein Abwehr zu erwarten ist. Und er befiehlt halt jetzt den Angriff zu Beginn der Anubis. Und das sehen wir in der nächsten Szene in Ronans Speerschiff. Also, dass das Schiff den Hyperraum verlässt und auf den roten Planeten zufliegen. Und Sam und Jack kommen zusammen in den Maschinen, aus dem Maschinenraum zurück. Und Carter meint, als sie auf dem Planeten sieht, das sieht nicht besonders gut aus. Die Oberfläche ist völlig bedeckt von Lavaflüssen. Und Daniel meint, wie kann dort eine Zivilisation zu Hause gewesen sein? Und Carter meint daraufhin, ein Stern wird zu einem roten Giganten wie diesen, wenn sein Ende naht, vor 1 Million Jahren könnte dieser Planet der Erde ähnlich gewesen sein.
Auch geil, weil sie sagt hier, sie reden ja hier von einem Red Giant. Das ist ja eine Sonne. Das hier ist ein Planet. Das hat mit
Ja.
dem Red Giant überhaupt nichts zu tun. Es mag vielleicht ein großer roter Planet sein, aber ein Red Giant ist ein großer roter Stern. Da baust du keine Zivilisation drauf.
Und Daniel meint, wir hinken 1 Million Jahre hinterher. Carter meint wahrscheinlich mehr. Das ist schade. Und beide drehen sich gleichzeitig zu Jack um, haben denselben Blick, der so viel sagt wie, wo haben sie uns nur hingebracht? O'Neill, was? Sam dreht sich wieder zu Daniel um. Das Schiff fliegt über die Oberfläche, Pratak, ich habe die gesamte Oberfläche gescannt. Sam und Daniel drehen sich wieder zu Jack um. O'Neill, was guckt ihr mich so an? Ich weiß noch nicht mal, warum wir hier sind. Carter, aber sie haben Schutzanzüge für uns eingepackt. Ich glaube, sie kannten den Zustand des Planeten und haben gewusst, dass wir darunter müssen. O'Neill meint, dann wissen Sie mehr als ich. Carter meint, nein, Sir, sicher nicht, setzen Sie sich. Er sieht sie etwas verwirrt an, weil sie in so einem Ton mit ihm redet. Als er nicht reagiert, schluckt sie einmal und hält Blick und fügt dann etwas unsicher und ungewohnt zu. Das ist ein Befehl. Oh ja, das scheint aber jemandem Spaß zu machen, der Boss zu sein. Jack sieht leicht geschockt aus, Teal'c. Stimme sieht seine Augenbrauen hoch und Sam schluckt erneut. Schließlich steht Pratak auf und Jack nimmt Platz. O'Neill, Jim, schön locker. Jack ruft ein Hologramm von der Oberfläche auf. O'Neill, Taonas, Carter, Sir, was? Daniel, du hast gerade Taonas gesagt. O'Neill, meinst du? Du hast es gesagt. Also, Carter, das ist eine klare Anomalie auf der Oberfläche. Wie eine Kuppel. Pratak meint eher eine Kaverne. Carter sieht aus wie eine perfekt geformte Halbkugel, wie aus flüssigem Gestein. Ronan, vielleicht befindet sich dort ein Kraftfeld, was die Stadt schützen sollte. Carter, es ist viel zu klein für eine Stadt und wir können auch keine Energie dort messen. Kialk, vielleicht hat der Schutzschild versagt. Carter, wir sollten es auf jeden Fall ansehen. Geh nach Alanin in den hinteren Raum.
Genau, und dann geht's im Oval Office nämlich weiter. Maynard ist da am Telefon, also am roten Telefon, und hat wohl mit irgendwem gerade gequatscht. Ja, sagt dann hier, Mr. President, wir sind in Kontakt mit dem Captain der Spirit und Destroyer der Nimitz Battle Group und aktiviert dann den Lautsprecher. Das ist noch ein bisschen drei Fragezeichen mäßig, ne? Hier, Bob, aktivier mal
Ja.
den Lautsprecher. Ja, hier, da kam gerade so ein, ne, man hört dann die Stimme von diesem Captain. Ne, da kam gerade so ein Strahl aus dem Himmel, ne, keine Warnung, und das hat den ganzen Carrier direkt in einen Feuerball verwandelt. Und ja, Captain, hier können Sie den Gegner sehen, ne? Und oh mein Gott, ein weiterer Cruiser ist in die Luft geflogen. Wo kommt denn das her? Und dann, ja, irgendwie ist Static. Maynard fasst dann das Ganze nochmal irgendwie zusammen. Ja, vor 5 Minuten begann der Angriff. Ne, und es war nur ein einziges Gur-Ult-Mutterschiff. Wobei, ja, okay, ne, es sind Wasser. Wessels, ne? Also ist jetzt nicht so, als würde man da eben da irgendwas entgegensetzen. Ja, auf dem vulkanischen Planeten, das Schiffchen kommt näher, ne, dieser Kuppel näher, und dann sind wir in der Cargo Area. Man hat da schon die Hazmat-Suits angezogen, und ja, ne, Bratak und Ronan sind im Cockpit. Ja, hier, da könnte, sagt Bratak, hier könnte die Kruste dünn genug sein, ne, damit die Ringe da durch könnten. SG1 zieht ihre Helme an und dann werden die Ringe aktiviert. Und ja, dann sehen wir das interessant auch, ne, dass die Ringe halt wirklich durch diese Lavakruste brechen. Ne, also die bohren sich da irgendwie durch. Und ja, Ronan fragt dann hier, wie sieht's aus? Könnt ihr mich immer noch hören? Ja, klar, sagt Teal'c dann. Werden uns ja zurückziehen. Safe Distance, sagt Bratak, wobei ich frag mich, was er da, wovor er da Angst hat. Also, dass eine Lavafontäne kommt und das Schiff runter vom Himmel holt. Ich habe keine Ahnung. Ja, wollen sich auf jeden Fall zurückziehen und würden auf ihr Signal hin zurückkommen. Und ja, auf dem Boden stellt Carter fest, dass die Strahlung recht hoch ist. Und ja, Tia guckt sich so ein bisschen um und sagt dann auch hier, so von wegen, ja, Ronan könnte recht haben, ne? Da gab es wohl vermutlich mal ein Schild. Carter hat auf jeden Fall an der Stelle Angst, weil jetzt haben wir ja die Domintegrität mit den Ringen kaputt gemacht. Da sollte man nicht unbedingt so lange bleiben. Und ja, der hier irgendwie so viel Sand, ja, so viel hier, das ist doch sehr, sehr schön hier. Das ist doch sehr, sehr schade, dass wir so schnell gehen müssen. Wir sehen irgendwelche Dämpfe und Stalagmiten, wenn sie von unten wachsen. Wobei ich mich dann auch frage, wie die da reingewachsen sollen werden, weil das ist ja, weiß nicht. Also, da wird es kein Wasser von oben geben. Ne? Das ist eine Lavahöhle. Also, keine Ahnung, einfach mal dahingestellt. Ja, scheint auf jeden Fall alles aus zu sein. Und ja, Carter befürchtet, dass hier wohl das wirklich nicht die Stadt der Antiker sein sollte. Also vermutlich schon eine, aber nicht die verlorene Stadt. Ja, O'Neill geht weiter und findet einen, ja, so eine Art Thron. Ne? Und dann setzt er sich da drauf und dann beginnt er blau zu leuchten und ja, Licht geht an und ja, Jack weiß, was er da tut. Und ja, Jack reagiert aber da jetzt verbal nicht drauf, legt seine Hand auf die Armlehne und da gibt es so ein Gelpad, da wo die Finger sind oder wo die Hand ist, und der drückt so ein bisschen darauf rum und dann geht ein Kraftfeld an und er nimmt auch direkt, also es wird nicht mal Luft abgepumpt oder ähnliches, er nimmt dann seinen Helm ab und Carter guckt nochmal auf ihre Instrumente und sagt dann, ja, Atmosphäre ist safe. Und O'Neill fummelt da weiter an diesem Interface rum. Der Thron lehnt sich so ein bisschen zurück und ja, dann sieht man plötzlich eine Karte der Galaxie. Und Daniel stellt dann auch fest, dass hier wohl irgendwie alle antike Kolonien verzeichnet wären und zeigt dann auch auf einen bestimmten Punkt da, ne, da sind wir. Und ja, dann ändert sich die Projektion und dann sehen wir plötzlich das Solar System, also unsere, und dann Erde. Und ja, das ist doch nicht die Erde, sagt dann Teal'c. Ja, 30 Millionen Jahre Continental Drift. Wie sie jetzt auf 30 Millionen kam, keine Ahnung, weil, ne, sie haben gerade gesagt, dieses Ding ist 1 Million Jahre alt, vielleicht ein bisschen mehr. Ne, aber 30, davon war jetzt nie die Rede, aber ist ja mal egal. Carter ist auf jeden Fall überrascht darüber, dass die Erde gezeigt wird. Und ja, Jack reagiert aber auch erst, nachdem Daniel ihn dann anspricht. Und dann sagt er: Terra Atlantis. Terra ist die Erde. Atlantis, die Lost City der Ancients. Und ja, hier, die ist auf der Erde. Und Carter sieht so ein bisschen einen hervorgehobenen Kontinent. Antarktika, Suboglacius, sagt O'Neill dann direkt: Under the Ice. Und ja, okay, wir müssen also unter dem Eis in Antarktika. Es war auf der, die ganze Zeit auf der Erde. Ja, und Daniel dann, Jack, wir waren doch gerade eben erst da. Ne? So von wegen, wir sind jetzt ernsthaft, so beschwert sich dann auch Carter, hier rausgeflogen, um jetzt nur wieder zurückzugehen. Und dann sagt er dann, nö, steigt von seinem Thron herab und öffnet eine Klappe auf dem Podest, auf dem der Thron steht. Und dann kommt dann so eine Power Source da raus. Ne? Wir wissen, was es ist. Ein ZPM kommt da nämlich raus, leuchtet. Es leuchtet nicht blau, aber es leuchtet. Und ja, als O'Neill das dann rausnimmt und ja, das Kraftfeld natürlich dann auch aufhört, wobei dann müssten sie ja eigentlich direkt wieder ihre Sachen anziehen, weil die Atmosphäre ist vermutlich giftig durch das Riesenloch, wo die Ringe durch sind. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Auf jeden Fall, jetzt bricht der ganze Dom irgendwie so langsam zusammen. Warum jetzt genau dann, weiß ich
Under
nicht.
the
Das ist
Dome
natürlich
praktisch.
dann. Ja. Und Carter meldet sich auf jeden Fall bei Bratak und also versucht es auf jeden Fall. Bratak bestätigt an Bord des Schiffes und sagt dann zu Ronan, hier, na, pilotier mal dieses Raumschiff, ich werde zu den Transportringen gehen. Als Bratak an Ronan vorbeigeht, zückt dieser ein Messer und rammt in den Bauchraum und Bratak ganz theatralisch, ich wurde verraten. Nein, der Verräter bist du, sagt dann Ronan, du bist hier der Verräter des wahren Gottes Anubis. Und ja, Bratak geht in die Knie, beschwert sich dann aber auch und sagt, du hättest besser auf das Herz zielen sollen. Und ja, aber du wirst doch hier viel langsamer sterben, so bist auf dem Holzweg, sagt Bratak, ich habe gar keinen Symbionten mehr. Und dann fegt Bratak Ronan mit seinen Füßen um. Und dann, ja, ne, kabbeln sie sich da ein bisschen hin und her, geht das dann. Kurze Szene auf dem Planeten, dass ja, Daniel feststellt, dass hier das Ganze wohl gleich zusammenbrechen würde. An Bord des Raumschiffes wird weitergekämpft. Ja, Ronan verspottet noch ein bisschen Bratak, ne? Du bist so alt, ne? Du bist auch schwach und kraftlos, alter Mann. Carter versucht es nochmal dann bei Bratak, aber da passiert natürlich nichts. Wir sehen, dass hier jetzt mittlerweile die Felsbrocken von der Decke fallen. Ja, ne, an Bord des Schiffes ist noch kein Sieger auszumachen. Bratak schlägt dann Ronan die Klinge aus der Hand und zieht ihn an der Wand hoch, so von wegen, ja, du bist vielleicht jünger, aber nicht weiser. Und dann wird er abgemurkst, also dem wird jetzt das Messer zugefügt, reingerammt. Ja, Ronan sinkt dann zu Boden und ja, im Dom meldet sich Carter dann nochmal per Funk. Hier, Bratak, der Dom, der bricht zusammen und an Bord des Schiffes geht es jetzt mit einem Bratak weiter, der jetzt mittlerweile wieder an der Steuerkonsole sitzt.
Der wird noch diese Ringtransporter, dann schleppt sich da irgendwie hin. Und da gibt es auch einen nächsten Fehler, weil er nur vier Symbole berührt und es müssten eigentlich fünf sein. Schwach sagt er noch, sicher das Schiff. SG-1 ist jetzt hochgebeamt schon. Sam kniet daneben diesen Ronan und fühlt den Puls. Tjerk ist neben Bratak und dessen Wunde halt immer noch blutet. Und Bratak sagt, dass eben der Ronan ein Agent von Anubis war. Und Tjerk sagt auch hier, schone doch mal deine Kräfte, alter Freund. Bratak sagt nochmal, dass er sehr stur ist, aber fürchtet diesen Kampf jetzt hier nicht gewinnen zu können. Jack ist ebenfalls neben ihm nun. Und jetzt beginnt die große magische Handauflegeshow sozusagen. Legt er die Hand auf Brataks Wunde und ja, Bratak merkt auch an, dass die Schmerzen vergehen und alle gucken sich sprachlos an und die Wunde ist verschwunden, da ist nichts mehr zu sehen und Jack kippt erstmal zur Seite um. Daniel rennt zu ihm und fängt ihn ein bisschen auf. Bratak kann sich jetzt auch aufrichten mit Tjerks Hilfe und Jack ist auch wieder am Start, aber er hat immer noch einen ratlosen Blick drauf und Bratak bedankt sich dann, ja, hast du doch schon wieder mein Leben gerettet und Carter, aber wie? Und Tjerk so ehrfürchtig, O'Neill verfügt über die Heilkräfte der Antiker.
Dom, Dom, das ist natürlich der Riesenklops, weil das gibt es nie wieder. Also, dass ein aufgestiegener Antiker sowas könnte, ja, ne, keine Frage. Aber ein normaler Antiker besitzt über keinerlei solche Heilkräfte. Das haben sie jetzt ein einziges Mal eingeführt und dann noch direkt wieder verworfen.
Wobei ich glaube, in Atlantis, oh, bin ich mir unsicher, dass wir das noch mal sehen. Daniel meint dann auch, ich glaube, du bist weiterentwickelt als beim letzten Mal. Und ja, Tjerk soll jetzt laut Karte einen Kurs Richtung Erde setzen. Und es geht im Weißen Haus weiter, im Oval Office. Der Jumper sitzt da auf der Couch, gegenüber von ihm ist Kinsey und Präsident Hayes steht da in der Mitte rum am Schreibtisch. Und Jumper meint, dass unsere FA-22s und ABLs, was auch immer das ist, alle in der Luft sind. Aber bisher können wir da hier nichts abfangen. Seit der Kampfverband zerstört wurde, haben auch die Gould nicht mehr gefeuert. Und die Sicherheitsberaterin da meinte, ja, warum nicht eine Stadt oder zwei? Das wäre doch effektiver. In dem Moment flackert das Licht. Hayes geht ein paar Schritte, wo er stand da ein bisschen weg. Und dann taucht plötzlich Anubis auf. Alle springen verschreckt umher. Und auch, ja, der Security kommt dann hereingelaufen und schießt auf Anubis, aber das ist nur eine Projektion eben via Asgard-Technologie. Und
was wir an der Stelle dann aber auch sehen, so von wegen, das ist natürlich dann ein Filmfehler, die ballern da wild im Oval Office rum, es geht aber dabei nichts kaputt.
Genau, ja, also.
Also, ja. Das ist halt, die feuern halt mit Blanks, da kannst du nicht ja. Richtig. Aber das ist unlogisch, dass ja, dabei nichts kaputt geht. Das
stimmt. Genau, und der Anubis stellt sich nochmal höflich vor, wie er ist, ne, ich bin Anubis, und Hayes geht auf den zu, das ist doch ein Witz. Und Anubis geht jetzt auf ihn zu. Du bist der Führer dieser Welt. Henry Hayes, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Staat unter vielen. Und Anubis, nicht mehr, verbeuge dich vor deinem Gott. Und Hayes beginnt zu lachen. Da denke ich überhaupt nicht dran. Ich bin allerdings dazu bereit, deine Kapitulation anzunehmen. Also ist jetzt ein bisschen so wie die Katze, ne? Wenn man das Verbrechen nicht bekämpfen kann, dann tu so, als ob du das Opfer bist oder so. Und Anubis meint, ja, wenn ihr Waffen hättet, die meiner eher ebenbürtig wären, da hätte er die doch schon längst eingesetzt. Und Hayes meint, ja, lass dich hier vom ersten Eindruck nicht täuschen, mein Freund, wir werden kämpfen. Anubis, du bringst Zerstörung über euch. Und Hayes, ja, edgy badge, da liegst du völlig daneben. Dann verschwindet das Hologramm und die Lichter gehen wieder an. Hayes dreht sich zu den anderen um und fragt nach, ob er das irgendwie, habe ich übertrieben? Ja, dann noch eine Miniszene im Weltraum.
Im Englischen? Hm. Im Englischen ist da noch ein kleiner Witz drin, weil du sagtest ja von wegen, ne, lass dich hier nicht täuschen oder so. Im Englischen sagt er hier, lass dich nicht von dem Anzug täuschen. Ne, also, weil ach er so. Steht ja im Anzug, er hat ja. Keinen Kampfanzug an oder ähnliche Geschichten, ne, keine Uli, keine Waffen oder ähnliche Geschichten. Ne, hier, lass dich vom Anzug nicht täuschen. Hier tritt dich trotzdem in den Hintern.
Sehr gut. Genau, im Weltraum noch eine Miniszene. Da sieht man jetzt Anubis-Flotte durch den Hyperraum in das Sonnensystem einfliegen, dann geht's wieder im Oval Office weiter. Jumper nochmal am roten Telefon dieses Mal, meint hier, ja, alles klar, hält dann die Ohrmuschel da ein bisschen bedeckt. Sir, über 30 Raumschiffe sind aufgetaucht und haben Position bezogen. Hayes nickt, lockert seine Krawatte und meint dann zu den anderen, ja, ich habe ihn wohl nicht beeindruckt. Kinsey in seiner panischen Kinsigkeit. Mr. President, wir müssen zum Alpha-Stützpunkt wechseln, Sie können den Kontakt und Hayes ist völlig entspannt. Ja, Bob, gehen zurück. Mr. President, nein, nur zu, ich bleibe. Und ja, er ist der Einzige, der dann feige abhaut. Und Hayes meint zu den anderen, ja, ihr könnt euch hier gerne anschließen. Und Francis, nee, hier, Sir, wir bleiben hier, das wissen Sie doch genau. Und Hayes, weiß Gott, George, Sie haben das Recht zu gehen. Und Hammond, nee, Sir, hier auch ich bin mit am Start. Und Hayes, na gut, wenn Sie damit einverstanden sind, dann habe ich einen neuen Job für Sie. Und dann geht's wieder auf das Speerschiff weiter dann, wo die Dreharbeiten wohl die schwersten der Folge mit waren, weil dort kaum Platz ist.
Kirk meint, arbeitest du an einer Waffe für die Schlacht, O'Neill? Kirk schüttelt den Kopf. Kirk meint, Sensoren haben eine ganze Armada von Goa'uld-Schiffen im Anflug auf die Erde entdeckt. Verstehst du irgendwas von dem, was ich sage, O'Neill? O'Neill arbeitet weiter und Kirk kniet sich neben ihn. O'Neill, ich möchte, dass du weißt, dass... Und er wird unterbrochen, als Jack eine Hand auf sein Gesicht legt. Sie sehen sich einen Moment an und dann legt er seine Hand auf Kirks Schulter als Antwort. Beugt dieser leicht den Kopf. Eine wirklich, wirklich schöne Geste und tolle Szene. Dann setzt Jack seine Arbeit fort. Dann die nächste Szene im Weißen Haus. Hayes sitzt vor dem Fernseher, auf dem Gestrüppel zu sehen ist. Und Francis, Mr. President, in den letzten Stunden hat sich der Feind darauf konzentriert. Stromversorgung. Sendeanstalten auf der ganzen Welt systematisch lahmzulegen. Sie wollen offenbar unsere Kommunikation ausschalten. Hayes meint, so viel zu meiner Rede. Und dann kommt die Sicherheitsberaterin, wir tun alles, um eine Panik in der Öffentlichkeit zu verhindern. Hayes fragt, und wie sieht das aus? Die Sicherheitsberaterin meint, im Moment, sagen wir ihnen noch, wäre ein Meteoritenschauer. Hayes meint, das funktioniert nur so lange, dass diese Schiffe aus solange die Schiffe aus Sichtweite bleiben und gehen sie auf DEFCON 1 schon, wir starten die Prometheus. Jumba, ja, Sir. Die nächste Szene im SGC Kinsey steht mit wie am Torraum. Das Tor wird im Hintergrund angewählt. Ich meine, ich habe ihnen schon eine Menge unterstellt, aber dass sie feige sind, gehört nicht dazu. Denn sie meint, ich bin Pragmatiker-Doktor. Außerdem muss ja jemand das Überleben der menschlichen Rasse und der amerikanischen Lebensart sichern. Ach, übrigens, falls sie überleben, sie sind gefeuert. Währenddessen irgendwie kommt es zu einem Stromausfall und Kinsey meint zum Teufel, was ist hier los? Energie und Person im Kontrolle und Energieleistung wurde unterbrochen. Kinsey schaltet sich wieder ein. Wir manuelle Iris-Kontrolle sofort schließen. Die Iris schließt sich und Kinsey, verdammt, was tun Sie denn da? Öffnen Sie die Iris. Wählen Sie den Alpha-Stützpunkt an. Person, außerplanmäßige Aktivierung von außen. Und erleuchtet alles im Chevrons auf einmal. Ein Beben durchfährt den Stützpunkt. Pearson, das war eine Nuklearwaffe oder schlimmer. Wir, Anubis hat uns angewiesen, Kinsey, sie gehen nirgendwo hin. Sie gehen aber, Kinsey umfasst ihren Arm. Kinsey, sie bringen mich heraus oder sie bringen mich heraus, haben sie mich verstanden? Pearson, wir empfangen gerade eine kodierte Nachricht von SG-1, die kommen nicht durch das Tor. Kinsey, das interessiert mich einen Dreck. Wie reiß ich von Kinsey los? Das werde ich tun. Sie rennt aus dem Tor rum. In der nächsten Szene am Weißen Haus im Oval Office. Hey sitzt an seinem Schreibtisch und telefoniert mit Weir und meint merkwürdig, wo doch alles lahmgelegt wurde. Aber naja, hey meint Dr. Weir. Wir, Mr. President, die Prometheus kann nicht in eine ganze Flotte Goldstufe bestehen. Ihren Beruf redet sie über Lautsprecher mit dem Präsidenten Kinsey, läuft wie ein aufgescheuchtes Huhn an der Tür auf und ab. Und wir, aber sie können SG-1 helfen, die Mission zu beenden, Kinsey. Mr. President, das ist vollkommener Wahnsinn. Ich entlasse auf der Stelle Dr. Weir und übernehme. Weir unterbricht sie mir, als sie mit dem Präsidenten weiterredet. Sir, nach allem, was ich, sein Büro spricht, Hayes Wind auf. Hayes, verdammt, halten Sie gefälligst die Klappe. Wir schreckt erzogen zurück. Weir, tut mir leid. Hayes, nicht Sie, Dr. Kinsey. Wie bitte? Hayes, ich habe Ihren Rücktritt akzeptiert, Bob. Kinsey meint, das können Sie nicht tun, Hayes. Ach bitte, ich könnte Sie auch vor ein Militärgericht stellen. Kinsey, das ist der größte Fehler, den Sie je gemacht haben. Hayes, aber ich denke, ich bleibe bei meiner ursprünglichen Anweisung, die da lautet, halten Sie die Klappe. Kinsey, ich verspreche Ihnen, dass Sie das noch schnell bereuen werden. Hayes hört nur einen Knall, vermutet die Tür und schüttelt nur mit dem Kopf. Hayes, sprechen Sie weiter, Dr. Weir. Wie ich glaube, wir sollten die Prometheus losschicken, um SG-1 Deckung zu geben. In der nächsten Szene der Prometheus, Hammond und Davis betreten die Brücke. Das ist also der neue Job, nicht schlecht. Und Hammond sagt, Colonel Kirkland, wir haben unsere Befehle, lassen wir den Vogel aufsteigen. Hammond setzt sich in den Kommandostuhl. Kirkland setzt sich neben Hammond. Dreck halt Kommissantoren und Schilder auf Maximum. Stellen, Startsequenz initiieren. Die Prometheus startet. Dann sehen wir in der nächsten Szene das Speerschiff. Zeitlich kommt der Frachter zurückgeflogen, immer noch mit mehr als nur Lichtgeschwindigkeit. Daniel kommt zu Tialk und Bratak nach vorne. Jack modifiziert den Materialstromtransmitter der Ringe, um ein Loch in das Eis zu bohren. Tialk, wir müssen dazu die Streitkräfte von Anubis umgehen. Daniel, wie willst du das anstellen? Bratak, du musst den Hyperraum so dicht wie möglich an der Erdatmosphäre verlassen. Daniel, dann sind wir auf der anderen Seite der Armada. Siehe das Ende der Welt. Bratak, das wird ein kompliziertes Bremsmanöver. Kirk, das ist mir durchaus klar. Alter Freund. Daniel schaut zwischen den beiden hin und her.
Ja, also hier ist die deutsche Übersetzung auch ein bisschen falsch, weil ne, es geht überhaupt nicht um das Ende der Welt. Ne, wir kommen auf der anderen Seite der Armada raus. Ne, wir haben wenig Zeit, um doch irgendwie abzubremsen oder sowas. Darum geht's im Englischen. Also da ist die deutsche Übersetzung irgendwie völlig anders. Wir sehen auf jeden Fall, wie das Raumschiff aus dem Hyperraum über der Erde hinauskommt. Im Schiff geht es dann weiter. Das Schiff bewegt sich natürlich jetzt, nur schüttelt sich. Man ist direkt in der Atmosphäre rausgekommen und auch SG-1 wird durchgeschüttelt, versucht aber trotzdem da irgendwie noch weiter an den Ringen zu arbeiten. Herr Daniel guckt dann vorne aus dem Fenster und man sieht die Erde immer näher kommen, ne? Also das war so eine Szene, wie Jack hätte damals dann gesagt, ich kann mein Haus sehen. Das hatten wir ja auch schon. Mhm. Tiak, hochziehen, hochziehen! Und Tiak, ganz trocken, ja, ich versuche doch hier die ganze Zeit schon. Ja, immer weiter, immer weiter. Und ja, kurz bevor man dann doch irgendwie gegen einen Felsen crasht oder gegen so einen Berggipfel crasht, kann Tiak das Ding dann wieder hochziehen. Ja, ne, jetzt ist die Frage, wo muss man denn jetzt wohl genau hin? Und Daniel hat schon eine Vermutung, ne, da wo wir das zweite Gate gefunden hat, in der Nähe, muss es ja sein. Auch interessant, ne, also so ein Gate wird ja dann nicht kilometerweit weg von so einer Basis sein. Also warum sie das nicht im ersten Anlauf dann gefunden haben, macht auch wenig Sinn. Aber okay. O'Neill schaut rüber zum Cockpit. Geht wieder rüber zum Cockpit. Carter im Schlepptau und ja, ne, Tiak wird auf die Schulter geklopft und andersrum. O'Neill kommt dahin und geht zu Tiak, klopft ihn auf die Schulter, ne, so von wegen hier, Tag, ich bin's jetzt. Setzt sich dann in den Pilotensessel und navigiert das Schiff dann an die nötige Position. An Bord von Anubis Mutterschiff berichtet Herak, dass ein Scout-Ship den Hyperraum verlassen hat und hier in der Nähe vom South Pole rausgekommen ist. Und wir sehen dann das Schiff, besagtes Schiffchen. Da kommt plötzlich ein dicker Strahl raus, ein Energiestrahl aus dem Compartment, wo eigentlich die Ringtransporter rauskommen. Und das bohrt sich dann in das Eis. Und ja, wir sehen da unten, wie dann Dampf aufsteigt. Carter möchte dann wissen, wie lange das dauert und ja, O'Neill steht stattdessen einfach auf. Ja, geht nach hinten wieder. Tiak hat ein paar Befürchtungen, dass Anubis sie ja wohl geortet haben müsste. Und das kann Bratak bestätigen, weil jetzt kommen nämlich Alkesh und Death Glider an und ganz, ganz viele. Wir sehen nochmal einen kurzen Shot, wie dieser Strahl sich ins Eis bohrt. Und ja, Bratak Firing Range in 30 Sekunden. Und ja, wir sehen plötzlich, wir sind wieder im Cockpit und Bratak sagt, hey, aus der anderen Richtung kommen jetzt auch Schiffe und das sind aber keine Gua'uld, weil Carter schon Befürchtungen hatte. Jetzt sehen wir, wie ein Kampf entbrennt zwischen der irdischen und der Gua'uldschen Kampfflotte und man ballert da munter hin und her. Das Schlachtschiff sage ich schon, das Scoutship bleibt unberührt von der ganzen Geschichte. Und ja, Hammond dann an Bord der Prometheus hier von wegen, hier Scoutship auf alle Fälle beschützen. Und das Schiffchen bewegt sich dann über das Scoutship, damit das irgendwie im Schatten ist, damit es nicht getroffen werden kann. Und Carter meldet sich dann bei der Prometheus und ist ganz überrascht, dass da Hammond sich meldet. So von wegen, ist ja toll, Sie zu sehen, Sir. Let's go. Und wir sind dann in dieser Cargo-Area wieder. O'Neill schmeißt jetzt die ganzen Gerätschaften, die er benötigte, um da den Ringtransporter zu modifizieren, da alles runter und zieht jetzt auch seine Sachen an. Carter stellt da die dümmste Frage der ganzen Folge. So von wegen, Colonel, wie kommen wir denn da jetzt runter?
Ja, warum liegt hier Stroh?
Das ist also völliger Blödsinn. Vor allen Dingen sagt sie dann so von wegen, Tiak schaut sich dann auch die Modifikation an, sagt so, der Ring. Und Daniel dann auch, ja, so von wegen, hey, wenn die Antiker da unten ein Stargate gemacht haben, ist doch bestimmt eine Empfangsstation da. Wozu brauche ich jetzt eine Empfangsstation? Wir haben vorhin doch bei diesem Vulkan-Dome gesehen, dass das auch völlig ohne geht. Das haben wir schon häufiger gesehen, dass das völlig ohne geht.
Das ist sehr unkonstant, ja. Also manchmal sieht man das, dass unten auch Ringe sein müssen, manchmal nicht. Das ist plotbedingt.
Ja. Also hätten die jetzt an Bord keine Ringtransporter oder sowas, ne, dass du dann deine Fernbedienung dann benutzt, damit du den rufst, ne? Das wäre dann wichtig, aber sie haben einen eigenen Ringtransporter an Bord. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, so von wegen Carter macht sich aber Sorgen, dass dieser Strahl, den man da jetzt eingesetzt hat, nicht irgendwie meilenweit Eis hätte durchbrechen können. Wobei das ja auch keine Meilen sind, ne? Also mal ganz ernsthaft, als sie das andere Stargate gefunden haben, hat man ja immer noch Licht gesehen. Also wenn du meilenweit unter dem Wasser, so unter dem Eis bist, hättest du kein einziges Sonnenstrahlchen mehr gehabt, was da unten ankommt. Also völliger Quatsch. So tief ist das nicht. Die greift sich auf jeden Fall dennoch jetzt eine Waffe. O'Neill hat mittlerweile alles abgebaut an Bord der Prometheus, berichtet Major Gant hier wegen, dass sie Schaden nehmen, ne, die Hülle. Ja, ne, Davis berichtet, oh, hier die F-302s haben alle ihre Raketen abgeschossen. So von wegen, ja, wir können sie jetzt nicht an Bord nehmen, sagt dann Hammond aber auch. So von wegen, hier leitet sie um nach McMurdo und Kirkland dann, ja, so von wegen, ja, Sir, wir müssen jetzt irgendwie auch mal hier raus, weil wir müssen dringend mal die Shields rechargen. Also die scheinen auch relativ am Ende zu sein, aber Hammond, der Fels in der Gua'uldschen Brandung, sagt, Hold your position! In Cargo Ship noch eine kurze Szene. Jetzt ist der ganze Ringtransporter wieder frei. SG-1 tritt da rein. Carter sagt ready. Bratak wünscht ihnen Glück, drückt auf den Knopf und SG-1 verschwindet und erscheint unten am Boden eines Schaftes, den halt dieser Energiestrahl da geschaffen hat. Ne? Überall Eis drumherum und ja, da geht's jetzt weiter.
Man sieht nochmal kurz Anubis Schiff und Herr meint, dass man sich in Feuerreichweite befindet und Anubis befiehlt auch zu feuern. An Bord der Prometheus funkt es gewaltig aufgrund des Beschusses. Kirkland meint, dass die Schutzschilde, das versagt jetzt langsam alles. Gähnt, das Spähschiff ist in Sicherheit. Hammond meint, hier wechseln Sie den Kurs, machen Sie schon Richtung Anubis Mutterschiff. Und Kirkland, ja, hier Hauptantriebe, Hauptantrieb einschalten, erhöhte Schubleistung. Und dann fliegen Sie Richtung Himmel. Was ich mich bei diesem ganzen Kampf gefragt habe, klar, die Erde ist so zahlenmäßig unterlegen, aber wäre sie eigentlich nicht, weil sie hat ja neben den F-302 noch normale Militärjets und die können ja auch mit Raketen Wärmequellen anvisieren. Also das habe ich nicht verstanden, warum die noch man nicht zusätzlich nimmt. Natürlich gibt es ja auch starke Verluste, aber
ja, die F-302 wären was für den Weltraumkampf gewesen.
Genau,
ne?
Genau.
Also, und, weil wir sehen ja auch, die irdische Bewaffnung hält ja auch nicht. Ne? Die behaken ja auch solche Schiffe ja durchaus mal mit Raketenwerfer oder ähnliche Geschichten. Also da könntest du auch locker flockig ganz normale Einsatzkräfte, was Truppen schicken.
Genau, ja. Dachte ich jetzt im Nachhinein so, wäre es nicht sinnvoll, weil man dann eine Überzahl von 1 zu 10 oder noch mehr hätte. Ja.
genau. Nee, das glaube ich nicht, weil es sind ja 30 Mutterschiffe oder sowas, da werden Hunderte oder Tausende.
Nee, ich meine es nur für diesen Kampf da, der ziemlich bodennah relativ ist, dann, also für diesen.
Ne, ja, aber, ne, du wärst dem Gegner trotzdem nicht überlegen. Also selbst wenn du für den ersten Assault halt nur eine geringe Anzahl von Go-Ul-Schiffen hättest, sobald die Erdlinge dann ankommen mit der 10-fachen Übermacht, schicken die Go-Ul einfach nochmal der 100-fache. Also das
Also Herak meldet jetzt besorgt, dass das Tauri-Schiff seine Position verlässt. Auch geil, das Tauri-Schiff, ja, welches von denen? Aber ja, ist klar, dass was gemeint ist, aber er ist ein unpräziser Untergebener. Wir sind das nicht, denn wir springen in die Höhle der Antike, wie es hier bezeichnet wird. Die vier gelangen in eine, irgendwie so eine Halle, ähnlich wie der ersten, und Carter bekommt die Nummer auch bekannt vor. Jack bleibt vor so einer Kapsel stehen, hält die Hände drauf und Domata, Sam, schaut Fragen zu Daniel und Daniel meint Schlaf. Und dann geht er weiter, irgendwie hören sie ein Geräusch, als sie um die Ecke gehen und da steht Anubis plötzlich vor ihnen, also genau wie auf diesen Lava-Planeten sehen wir jetzt hier so einen Antiker-Stuhl-Ding und Anubis, ja, ihr kommt zu spät, die Macht der Antiker gehört mir und Jack geht dann auf ihn zu, bleibt vor ihm stehen, steckt seine Hand da durch, geht einfach weiter, ist halt wieder ein Hologramm. Anubis findet die ganze Sache töricht, verschwindet dann aber auch und Daniel stellt jetzt erst fest, dass es ein Hologramm ist.
Ja, ist ein Übersetzungsfehler, weil er sagt im Englischen Fools, also ihre Narren, nicht von wegen, es ist kein Adjektiv.
Ja, Jack kniet sich dann auf den Boden und erneut fährt was aus dem Mund, also er hält so eine Hand über so eine Stelle und Sam gibt ihm die Energiequelle, also dieses vom Lavaplaneten. Durch die Ringe kommen nun noch zwei Supersoldaten hier hinzu und Sam, Daniel und Tiag eröffnen das Feuer, sind natürlich da auch bewaffnet runtergegangen. Jack arbeitet inzwischen da weiter, schiebt diesen Energiekristall in den Boden und dann beginnt der Stuhl plötzlich zu leuchten, weil die ganze Sache da unten jetzt wieder Saft hat. Wir springen rüber zu Anubis Schiff, wo Herak sich wiederholt, das Raumschiff der Tauri nähert sich und Anubis befiehlt, das zu zerstören und jetzt wird auch hier das Feuer eröffnet, also die ganze Schlacht ist immer noch im vollen Gange. In der Höhle der Antiker geht einer dieser Krieger da zu Boden, ein anderer taucht hinter der Wand auf, es gibt ein Gegenfeuer. Jack setzt sich auf den Stuhl, das leuchtet alles, dieselbe Prozedur, Hand in diese Gelee-Masse und der Stuhl fährt so ein Stück zurück und Carter ist langsam auch ungeduldig, so nach dem Motto, ne, Sir, was auch immer sie vorhaben, und dann dreht sich der Stuhl langsam um, sodass sich Jack von den Soldaten halb abwendet, die ihn auch gar nicht zu beschießen scheinen. Das wirkt alles ein bisschen Stormtrooper-mäßig. Ja, wobei die natürlich auch ein bisschen abgelenkt sind, aber trotzdem. Hier noch zur Info, es gibt nur einen Kontrollstuhl, also so, dass für Prakla, Rush, Taunash und Antarktis dasselbe Set verwendet wird, ist ja klar. Dieses Set wurde in derselben Halle aufgebaut, in der sich schon die Eishöhle aus SG-1 1X17 im ewigen Eis befand und das Forschungslabor aus SG-1 Staffel 6 Folge 4, Virus aus dem Eis. Genau, und diesmal jedoch eben für den Antiker-Dreh nichts eingefroren, sondern Eisschneeeffekte künstlich hinzugefügt. eingefügt. Und die Eiswände waren auch mit Aluminiumfolie überzogen. Diese Eiszapfen waren Plastiklanzen. Also wir wurden belogen. Gar kein Originaldrehort. Wir springen zur Prometheus. Da meint die Gent, dass mittlerweile jetzt wirklich die Schilde doch ausgefallen sind. Munition geht zu Ende. Kirkland sagt auch, beim nächsten Treffer ist man hier Moose und Hammond, ja, Kurs halten, auf Kollision vorbereiten. Wir begegnen ihnen mit einem Feuerwerk. Dann in der Antiqua-Höhle wird eben der zweite Skull-Krieger ausgeschaltet. Und um Jack wird es nun ganz hell. Vor dem, also auf dem Boden der Soldaten, da reißt etwas auf, so wie so ein Loch oder wie, man sieht es nicht so ganz. Und dann wie so Feuerbälle schießen aus dem Boden da tausendfache, also es ist nicht nur eine, sondern zigfach. Und da gibt es noch weitere Soldaten, die davon getroffen und getötet werden. Und Sam schaut vor dem Ereignis vor sich zu Jack, der seine Augen geschlossen hat. Und dieser Feuerstrom, Waffenzeug schießt dann durch dieses Loch hinauf zur Oberfläche und zerstört dann alles, was da praktisch rumfliegt. Und Pratak im Speerschiff schaut aus dem Fenster und denkt, was geht denn hier ab? Lacht aber begeistert, ob dieser Power in der Antiqua-Höhle. Geht Sam ein paar Schritte zurück, schaut Jack zu, wie Tiak, und der hat immer noch seine Augen geschlossen. Im Weltraum sehen wir die Prometheus, die immer noch, oder jetzt schnurstracks auf Anubis Schiff zusteuert. Hinter ihr da der Feuerstrahl, der durch die Atmosphäre dann geradezu geschossen kommt. Also das geht jetzt auch in Richtung Anubis Schiff, diese Waffen praktisch. Ja, verschont dann die Prometheus und steuert so rechts, links vorbei auf Anubis Schiff zu, das dann von Erschütterungen ergriffen wird. Auf der Prometheus stellt Grant fest, dass es mehrere Einschläge gab an der Oberfläche und Hammond meint hier neuen Kurs bestimmen und Kirkland nichts wie weg hier. Ich glaube, das war auch noch ein Fehler, weil er sagt gar nicht welchen Kurs, einfach neuen Kurs bestimmen. Also nicht hier Theta, Muster, Alpha, Beta.
Nein. Hammond sagt im Englischen Break off Course, also von wegen den Anflugswinkel, ne? Also von wegen den Zerstörungskurs, den Kollisionskurs abbrechen. Ne? Also
ach so, völlig egal, wohin. Im Deutschen ist einfach nur, bestimmen Sie neuen Kurs.
Würde ja auch Sinn machen, also, ne, aber.
Nicht so ganz präzise. Ja, im Weltraum sieht man dann ein Lichtspektakel, also da geht wirklich. Alles wird zerstört hier, Goul-Schiffe und in der Höhle der Antiqua, also auch das, wie sagt man, Hauptschiff von Anubis, also gleich jedenfalls, ich habe mich, aber es geht los in die Richtung, in der Höhle der Antiqua, Jack öffnet die Augen, auf Anubis Schiff sagt Herak jetzt, dass die Schilde aus Funktion sind und Anubis sieht jetzt, wie der Rest der Flotte zerstört wird und nein, bevor es wohl ihn eventuell dann auch trifft und über dem Signal explodiert dann die ganze Sache. Sieht fast wie eine Supernova aus. Ja. Und auf der Prometheus, die haben sich das alles angeschaut und Kirkland meint, oh Mann, was war das? Und Hammond ist der stolze Papa und meint, das war SG-1. Ja. Dann springen wir nochmal in den Kontrollraum des SGC. Da ist wir und einige Techniker, die das praktisch nur via Audio zurück, bemerken, weil ja irgendwie viel auch von der Übertragungstechnik oder Fernsehtechnik, das wurde ja vieles zerstört und so, Kommunikation und eine Stimme meint, tausende Grellen leuchtende, ach, ich weiß es nicht was, diese Blitze kommen von der Oberfläche des Planeten, ich kann es gar nicht erklären, Sir, sie zerlegen die feindliche Flotte in Stücke, mein Gott, das ist atemberaubend und der Präsident hört sich die Sache auch im Office an und wir kommen zu einem nächsten Übersetzungsfehler. Die Funkmeldung an das Weiße Haus wird nämlich in SG-1 901 Avalon Teil 1 völlig anders übersetzt als in dieser Episode. Fassung dieser Episode ist ja tausende von grellleuchtenden, ach ich weiß nicht was, diese Blitze kommen von der Oberfläche des Planeten. Wie soll ich das erklären? Habt ihr eben gehört. Und in der Avalon-Fassung später ist es nämlich tausende von leuchtend gelben, keine Ahnung was das ist, die kommen von der Oberfläche. Ich weiß nicht was das ist, die reißen die Flotte des Feindes in Stücke. Mein Gott, die sind wunderschön. Fun Fact, im Englischen ist die ganze Nummer identisch, also diesen Fehler gibt es nur in der deutschen Sprachvariante. Genau, ja, und dann geht's nochmal in die Höhle der Antiqua dann weiter.
Jack schließt seine Augen und seinen Kopf rollt zur Seite, so als ob er bewusstlos wäre, das Licht um ihn herum erlischt und alles wird wieder in Dunkelheit getaucht. Carter meint, Sir, sie rennt zu ihm und beugt sich über ihn. Carter ängstlich und besorgt, Sir, zu Daniel und Jack, sein Puls ist unregelmäßig, zu Jack. Nicht, dass sie uns jetzt verlassen, wir haben gewonnen. Er öffnet halt seine Augen und dreht sich fach zu seinem Kopf. Sam fasst sein Kinn Colonel. In der nächsten Szene in der bei der Prometheus Kirkland. Sir, ich habe den Präsidenten für Sie. Hammond, stellen Sie durch. Hayes taucht auf dem Bildschirm auf. Hammond, Mr. President, ich kann bestätigen, dass der Feind geschlagen wurde. Die Gefahr konnte abgewandt werden. Hayes, herzlichen Glückwunsch, George. Ich weiß nicht, wie wir Ihnen jemals dafür danken können. Und die nächste Szene in der Hülle der Antiqua. Sam ist noch immer über Jack gebeugt. Im Hintergrund wird ein Elliot-ähnlicher Film eingespielt. Vielleicht ist es sogar nur etwas abgewandelt. Carter flüstert, bitte, Jack. Er sieht sie an und bewegt seinen Mund. Ohne schwach, Dolmata. Sam sieht zu Daniel. Daniel, das Ding. Sie richten den Stuhl wieder auf und Tier hebt Jack hoch. Er trägt ihn zu der Kapsel und stellt ihn hinein. Carter, was jetzt? Und O'Neill meint, Aveo. Am Markus, Sam und Tilak sehen zu Daniel und lebt wohl. Dann wird er halt von einem hellen Licht erfasst. Seine Augen sind geöffnet und seine Freunde gerichtet, als sich um ihn herum eine Art Eiszapfen aufbaut. Tilak und Daniel schlucken schwer. Sam kann das gar nicht glauben. Tilak, Tränen stehen in ihren Augen, als sie um ihn eingefroren, also als sie einfach davor stehen. Carter, wir können ihn nicht einfach so zurücklassen. Es muss doch einen Weg geben, diesen Prozess umzukehren. Die Antwort muss doch hier irgendwo sein. Daniel schüttelt den Kopf, das glaube ich nicht, Sam. Carter, Tränen laufen ihr die Wangen herunter. Wie meinst du das? Tja, die Kuppel ist so klein. Das ist wie Taunas. Das ist nicht die verlorene Stadt. Nur irgendeine Art Außenposten. Carter, das ist nicht Atlantis, Daniel. Nein, das glaube ich nicht. Kirk, wenn das nicht so eine Stadt ist, wo ist sie dann? Sam schluckt schwer, als sie auf den Eisack zugeht. Sie legen ihre Hand auf das Eis in der Höhle von Jacks Gesicht. Aus dieser Perspektive sieht es aus, als ob er direkt ihr in die Augen schauen würde. Zittrig holt sie Luft, als noch eine Nahaufnahme von Jacks erstarrtem Gesicht so, also Gesicht gezeigt wird und Ende.
Zu dieser Antike außen. Posten zu dieser Wandfarbe, das wurde via einer UV-Farbe namens Wildfire angemalt und das dann in Bestrahlung mit Schwarzlicht diese mysteriösen Konturen eben erzeugt. Zur Trivia, die ist aufgrund der Doppelfolge jetzt etwas länger, also haltet euch lieber fest. Genau, also wir haben hier die ersten beiden ZBMs, das eine leere und das eine, was noch Energie hat, gesehen. Kriegen wir dann in Atlantis noch mehr zu sehen, in SG1 selber. Auch nochmal, habe ich gar nicht auf dem Schirm jetzt, bestimmt. aber ja, zum ersten Mal aufgetreten, genau. Und die Szene jetzt hier, der O'Neill zurücktritt, sollte eigentlich damit enden, dass Samantha Carter ihm einen Kuss gibt, hat man dann anscheinend verworfen. Irgendwer hat wieder mitgezählt, in der Szene werden ganze 30 Hatak-Schiffe von SG-1 zerstört, in Klammern in diesem Fall allein von O'Neill. Damit beträgt die Gesamtzahl der zerstörten Hataks seit Gründung des SG-Kommandos 64. Das ist die letzte 22. Episode von Stargate SG-1. Denn in darauffolgenden Staffeln gibt es nur noch 20. Und das hier ist, ihr werdet es nachgerechnet haben, die 150. Folge mit Richard Dean Anderson. Des Weiteren, Spoiler, ist es die letzte Folge, in der Don S. Davis Teil der Hauptbesetzung ist. Ab Staffel 8 trat ich kann es nicht aussprechen, General Major George S. Hammond, das ist ja wirklich schwierig, nur noch in wenigen Folgen auf, aufgrund gesundheitlicher Probleme, gab er die Vollzeitarbeit an der Serie ja dann auf, leider. Genau, obwohl Peter Kufluk in Klammern T.S. Sergeant Connor bisher in über 60 Episoden von Stargate SG-1 auftrat, ist das der erste Credit und Dialog hier. Und hier James Tichenor kennen wir ja auch, ist in dieser Episode zum letzten Mal Visual Effects Supervisor. Genau, mit dem Theme Music von Stargate Atlantis wurde schon erwähnt. Da Lost City ursprünglich als Film konzipiert und geschrieben worden war, mussten einige Kürzungen vorgenommen werden, die die Produzenten als schmerzhaft bezeichneten. Zu den bemerkenswertesten Ausstattungen gehörte die Zerstörung der Kampfgruppe USS Nimitz vom Deck des USS Bruce aus gesehen, die Rede von Präsident Henry Hayes und der Fallschirmsprung der SG-1 zum antarktischen Außenposten, anstatt die Transportringe zu verwenden. Also es wurde alles geändert. Dem DVD-Kommentar zufolge sollte die Kuppel auf Praklarusch ursprünglich einstürzen, weil die Teltak dagegen stoßen. Das wäre dann, wenn der Kampfszene zwischen Bratak und Ronan geschehen, bei der niemand an der Steuerung des Schiffes sah. Aus Zeitgründen und Kostengründen hatte man das geändert, so dass es eben mit diesen Transportringen diesen Einstoßsturz die Struktur verursachten. Die Kohlkrieger am Ende der Episode, die den Außenposten betreten, waren eine Last-Minute-Ergänzung, die für mehr Spannung sorgen sollte. Außerdem sollten ursprünglich nur zwei davon erscheinen, sodass nur zwei tatsächlich auch gedreht wurden. Bei den übrigen Kohlkriegern, die da herunterkamen, handelt es sich um Originalaufnahmen, die aus unterschiedlichen Kamerawinkeln gefilmt wurden, um den Eindruck zu erwecken, dass sie da nochmal genauso herunterkommen. Also hat man wohl Archivmaterial oder sowas in der Richtung. Von dieser Episode werden dann später in der nächsten Staffel 8 Ausschnitte für den Vollspann verwendet. Das wird ja immer so gemacht. Genau, das hatten wir auch. General John P. Jumper spielt sich selbst. Der war nämlich da 2001 bis 2005 Chief of Staff of the Air Force. Genau, also hat man damit eingebunden. Genau, er übernahm den Posten als Nachfolger von General Mitchell E. Ryan, der 2001 in den Ruhestand ging, und fragte offenbar bei der Postenübernahme bereits nach, wann er denn mal in Stargate auftreten könne. Auf Nachfrage seitens seiner Mitarbeiter wurde ihm schließlich auch mehr Text für seine Rolle gegeben, als ursprünglich angedacht war. Ja, offenbar sollte Atlantis in einer früheren Version dieser Episode in der Antarktis schon zu sehen sein. Darauf deutet für die Produktion der Episode angefertigte Konzeptart von Atlantis im Eis und Atlantis-Abflug von der Erde hin. Ja, vermutlich lagerte man Szenen aus, als man erfuhr, dass Stargate Atlantis dann in Produktion gehen konnte. Also ihr seht, das ist alles hier zeitlich sehr verworren und alles Last-Minute-Dinge, weil bestimmte Sachen dann eintreten. Wird die Serie kommen, wird sie nicht kommen, das ist alles. Ja, dann habe ich noch, da haben sich Menschen, ich nehme es an, es waren Menschen, Gedanken gemacht, wie das überhaupt alles sein kann. Und zwar, die Antike haben die Toradressen folgendermaßen. Die Toradresse eines Planeten ist auch sein Name, da die einzelnen Chevrons Silben entsprechen. Prakla, Rush, Ta, Onash. Richtig, On, Ash bedeutet laut Dr. Jackson also verloren im Feuer. Die Antiker sind entweder per Schiff auf den Planeten gekommen oder durch das Stargate, nachdem ein Schiff wie die Vorhutschiffe zuvor einen Stargate dort aufgestellt hatten. Annahme 1. Die Antiker kamen per Schiff. Theorie 1. Wenn sie per Schiff gekommen sind, hätten sie nicht unbedingt ein Stargate gebraucht, in Klammern zum Kommunizieren, hätten sie die Kommunikationssteine verwendet, Klammer zu. Und erst als sie den Planeten verlassen mussten, haben sie eins aufgestellt. Der Name verloren im Feuer hätte dann bereits gepasst. Annahme 2. Der Planet bekam seinen Namen bereits bei der Besiedlung. Theorie 2. Der Planet war schon bei der Besiedlung in dem Zustand und die Antiker wählten ihn, weil eine Basis unter dem Magma besonders gut gegen Angriffe geschützt oder sie unentdeckt Forschung betreiben wollten. Einwand. Eine solche Basis wäre in oder auch auf dem Magma sehr schwer zu bauen gewesen, nicht abgesehen vom Beschaffen der Unmengen an Baumaterial.
Dass das ja geht, ne, wenn jetzt ohne vorzugreifen, aber wir wissen, dass Antikerstädte, ne, wenn Antikerstädte fliegen können, dann setzen ja, die einfach ab.
Theorie 3, der Planet ging wirklich verloren und die Bedeutung der Aussprache der Toradresse wurde erst nachträglich aufgrund dieses neuen Ereignisses in die Sprache übernommen. Theorie 4, Prakla Rushtaunas ist ein Eigenname, in Klammern, oder entstand aus einer Laune der Antiker, Klammer zu, der nur zufälligerweise diese Bedeutung hat und später dann halt zutrifft. Theorie 5, die Antiker wussten, was dem Planeten in Zukunft blühen würde und nannten ihn schon vorher so, in Klammern vielleicht als eine Art Erinnerung. Befürwortung, die Stargate-Symbole auf einem Planeten sind nicht frei wählbar, weshalb die Symbole, welche zufälligerweise Prakla Rushtaunas ausgesprochen werden, schon von Anfang an existiert und der Planet damit schon immer so hieß. So könnte dieser Planet auch mit Wasser bedeckt sein und er würde trotzdem verloren im Feuer heißen. Also ein paar
Theorien. Wobei das natürlich alles Schwachsinn ist, weil wir wissen ja, das ist ja was, was Carter ja auch regelmäßig sagt, ne, so von wegen hier, wenn wir irgendwas haben, wir müssen ja die stellare Drift und sowas rausfiltern. Ne? Das heißt, die Zeichen, Symbole verändern sich ja dann gegebenenfalls auch. Ja. Das heißt, der Name würde sich dann über die Millionen Jahre regelmäßig verändern.
Aber das kann man nicht so alles so eng sehen. Was hat George Malozzi in einem Beitrag dazu geschrieben? Ein großartiger Serienabschluss, der die Bühne für bahnbrechende Ereignisse bereitet, insbesondere im Hinblick auf die Zerstörung eines Flugzeugträgers durch Anubis. Ich meine, heiliger Rauch ist wahrscheinlich komisch übersetzt und klingt deshalb im Deutschen falsch.
Holy smokes.
Ja, wie zum Teufel soll die Regierung so etwas vertuschen? Großartig, tolle Frage. Ich schätze, wir werden es in der nächsten Staffel herausfinden oder auch nicht. Ein besonderer Auftritt in dieser Folge ist General John P. Jumper, ehemaliger Stabschef, genau, Stabschef, ich kam ja auf den Begriff, der US-Luftwaffe. Ich erinnere mich, wie ich ihn einen Tag vertrieb gegen seiner Episode im Produktionsbüro traf und fragte, ob er Pläne hätte, in naher Zukunft weitere Möglichkeiten als Schauspieler auszuloten. Er lachte und versicherte mir, dass sein Stargate-Auftritt eine einmalige Sache sei. Bist du dir sicher? Fragte ich. Nächste Woche schalte ich besser nicht den Fernseher ein und sehe dich bei Moyesha. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Ami-Ding, was jetzt dann witzig ist, wenn man Amerikaner ist. Wahrscheinlich irgendeine komische Sitcom oder sowas, keine Ahnung. Moyesha. Für diese Folge, also den Tonschnitt, Sound-Editing, gewann das Team aus Devan, Crosher, James Willis, Kirby, Jinei, Kelly Frey und Jason Mauser den Leo Awards 2004. Außerdem erhielt die Produktionscrew für die Episode noch 3 weitere Nominierungen, und zwar für die visuellen Effekte, für die Tonmischung und für das Production Design. Es ist die letzte DVD. Ihr wisst, was es heißt. Es gibt Bonusmaterial. Und zwar eine Director's Series Lost City mit Martin Wood, die natürlich jetzt erst kommt, weil es als Zweiteiler geplant war. Und er hätte es vielleicht vorgegriffen, deshalb haben es nicht in der letzten Folge. Genau, der meinte nochmal, es ist wichtig, dass man die ganze Crew da in seine Gedankenwelt mitnimmt. Wir sehen in Anführungszeichen Unis Haus nochmal, wie das zum Dreh da irgendwie vorbereitet wird. Und was ich witzig fand, so dieses ganze Antiker-Set, also in der Arktis da, das sieht man nochmal als, wie sagt man das, visualisiert als Papiermodelle, damit man sich es halt besser vorstellen kann. Also es hat da wirklich einer als kleine Papiermodelle diesen Stuhl und alles nochmal gebaut. Ja, Sets noch weitere, White House, SGC, genau. Dann gibt es noch ein Behind-the-Scenes-Journey Inside Lost City. Das sind so, ja, 3 Clips gewesen. Einmal ein Storyboard-Process, da sieht man halt, also da sagt ja nochmal der Martin Wood, so wie wir das hier in der Serie machen, macht man das eigentlich nicht beim Storyboard, aber wir haben uns das halt nach dem Motto angewöhnt. Ja, und also, und dann sieht man halt, welche Kamera, wann, welche Schwenke etc. Und dann sieht man auch, wer, dass der Storyboard da gerade gezeichnet wird. Dann gibt es eine zweite Sache, wo man eben den Pratak versus Ronan, diesen Kampf, und mit auch Stunt-Coordinator Denshare sieht, der da die Übung ein bisschen anleitet. Und Martin Woods sagt dann nochmal, er habe keine Kampflizenz. Also anscheinend braucht man da ein Set Lizenzen, um diese Kämpfe irgendwie, ich weiß es nicht. Und er hat in Season 1 2 Menschen umgebracht, sagt er scherzhaft. Wer weiß, vielleicht stimmt's. Mord verjährt nicht, vielleicht sollte man da nochmal nachgucken. Irgendwie Vancouver Police, was weiß ich. naja, Spaß beiseite. Genau, die dritte Sache war Stargate Magic Inside the, in Klammern, Processing Lab. Ich habe das Processing noch reingenommen, weil sonst denkt man ja, es geht um irgendein SGC-Labor, aber es geht ja um das Filmentwickeln an sich, also Filmrollen, die Entwicklung, was da alles gemacht wird. Und das fand ich interessant, das gibt es irgendwie nicht so oft, finde ich, dass man auch mal weiß, welche Kleinigkeit in der Serie dauert wie lange. Zum Beispiel, wenn jemand ins Stargate Center durch das Stargate kommt, also eine Person, um das zu animieren, dass er die Person durch diesen Waber-Effekt kommt und dass das vom Körper her stimmt und von der Bewegung, das dauert für nur eine Person, also es kommen ja meistens mehr durch, ne? Für eine Person 1 bis 4 Stunden. Komplizierter wird die ganze Sache, wenn eine Person durch Stargate, also von der Erde in Stargate reingeht, in den Ereignishorizont, weil da muss man noch mehr timen mit diesem Wappeleffekt. Das wird dann digital halt so gezeichnet, dann kommt es zum Trickfilmer und dann, ja, das dauert dann halt noch länger. Genau, also das ist man sich, glaube ich, immer nicht bewusst, weil das nur 5 Sekunden Screentime sind. Zu den Fehlern, die Sprache der Antike wurde aus dem Lateinischen abgeleitet, was eigentlich keine Sinn ergibt, da Atlantis aus der griechischen Mythologie kommt, in Klammern. Die römische Kultur und Sprache jedoch leitet sich stark von den Griechen ab, daher ist es möglich, dass die Antiker mit beiden Kulturen irgendwie auch zu tun hatten. Also ein halber Fehler oder so. Somit kommen wir zum Zitat der Woche. Stevie, da konntest du bestimmtes rausfinden, nehme ich mal an, oder?
Ja, ich habe das, wo der, hey, ich meine, verdammt, halten Sie gefälligst die Klappe. Das fand ich ganz cool, also das ist halt die Szene, wo er mit Kinsey am Streiten war.
Sehr gut, dann würde ich einfach mal frech weitermachen, weil ich habe etwas Ähnliches in derselben Szene. Und zwar ist es die Erweiterung von Halt die Klappe. Und zwar, mein Kind sieht, ja, das ist der größte Fehler, den sie jemals gemacht haben. Und Hayes, aber ich denke, ich bleibe bei meiner ursprünglichen Anweisung, die da lautet, halten Sie die Klappe. Also, ja, genau. Thomas, hast du
was? Ja, aber was völlig anderes. Es geht um das Kreuzworträtsel. Ja, Carter sagt da, hier von wegen der Hinweis für 7 senkrecht ist Celestial Body, also göttlicher Körper. Und er hat geschrieben Uma Thurman und Unil Oro, ja.
Sehr gut. Hatte ich aber auch in der Verlosung. Ja, alle, das stimmt. Ja, dann kommen wir zur Bewertung. Stevie, was hältst du denn hier jetzt von der zweiten Episode des Zweiteilers jetzt?
Ich habe sie eigentlich besser in Erinnerung, aber ich fand die eigentlich ganz gut, weil das ist irgendwie der Start für Stargate Atlantis, die Serie, die ich als erstes gesehen habe, aus Versehen, versehentlich. Eigentlich, also ich würde einen Daumen schräg nach oben geben. War ein bisschen was dabei, was ein bisschen nicht so Sinn ergeben hat, aber ansonsten würde ich einen Daumen nach oben geben.
Thomas, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ne, also von wegen, wenn man schon eine Vorhut, also es waren ein paar logische Sachen drin, also wenn man schon eine Vorhut schickt, um auszutesten, wie stark bewaffnet der Gegner ist, dann fahre ich doch nicht selber mit. Das hatte ich ja vorhin schon bemängelt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Hätte im Endeffekt jetzt nichts dran geändert, ne, nachdem die Erde sich ja mit den ersten drei Schiffen nicht verteidigt hat, ist ja der Rest auch angetrudelt. Ne, also, aber es hätte dann Sinn gemacht, dann Anubis erst erscheinen zu lassen. Ne. Der Outcome wäre derselbe gewesen, ne? Also er wäre hops gegangen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist hier die Art und Weise, wie diese Antika-Drohnen da einen Meter gefühlt von dem Thron weg rausfliegen. Warum sollte das so sein? Also, ne, was ich stelle mich doch auch nicht auf einen Schlachtschiff oder so und setze mich auf die Kanone und feuer dann.
Nein, das hatten wir doch in einer der letzten Folgen, wo jemand diese Bazooka oder Luftrakete abfeuert und dahinter stand dann einer, der das abkriegt. Ich bin ein
Ja.
bisschen.
Irgendwie merkwürdig. Außerdem, was wir hier sehen, was sich überhaupt nicht später mit den ganzen Atlantis-Kram deckt oder sowas, die Drohnen fliegen hier und fliegen. Also sie, ne, die explodieren nicht oder sonst was, ne, die reißen einfach nur Löcher in die anderen Schiffe und gehen ungestört weiter. Das heißt, man könnte die unbegrenzt weiter nutzen. Ne, die kommen, fliegen hinterher wieder zurück und dann ist es das. Ne, aber die
Das
sind ja
ist später
depleted.
anders, ja.
Ja, das ist später irgendwie anders. Ja, okay, ne, Anubis ist jetzt weg. Hoffen wir mal. Ja, weiß nicht. Ja, dass O'Neill jetzt, also, ne, dass O'Neill jetzt nicht mehr dabei ist oder weniger dabei ist, ist natürlich richtiger Kack. Da müsste man ja eigentlich schon den Daumen deutlich, deutlich, deutlich nach unten geben. Weiß ich nicht. Der neue Cast ist so, naja, also, das ist irgendwie nicht mehr mein SG-1, wie man das heutzutage, nicht mein Kanzler, nicht mein SG-1.
Das ist so ein
Irgendwie
bisschen nach
sowas.
Mulder und Scully, so ein bisschen, ja.
Ja, ich weiß nicht. Dementsprechend, also allein schon, weil Jack dann ab jetzt nicht mehr so dabei ist, hätte ich ja auch gesagt. Also vor allen Dingen, weil das totaler Käse ist. Ne? Also warum sollte man jetzt Jack da einfrieren? Warum machte man sich jetzt irgendwie Gedanken darüber, dass man das Wissen nicht mehr aus ihm rauskriegt? Wir wissen ja, wer es kann, wohin das die Reise geht. Ne, das können die Asgard. Mal ganz ernsthaft, die haben mittlerweile, zum einen haben sie das ZBM, zum anderen haben sie auch Naquada-Generatoren. Das heißt, sie könnten locker flockig die 8 Symbole anwählen und Jack einfach auf die Asgard-Homeworld schicken. Da gibt's keine Iris oder sowas, da muss man sich nicht vorher anmelden. Dann kommt er da durch, bettelt den ersten Asgard an und sagt, hier, Wissen der Antiker, bla, blub, und dann ist der geheilt. Also warum man da jetzt irgendwie den einfriert und der erstmal nicht mehr zu sehen ist, ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Also ist irgendwie, passt nicht zu dem, was man so vorher hätte. Deshalb hätte ich gesagt, eher einen Daumen in die Mitte.
Ja, ich würde sagen, ich schließe mich Stevie an. Also es gab ein paar unrunde Sachen, die vielleicht auch durch das Actionfeuerwerk eher überdeckt werden. Wobei ich hatte die Folge auch irgendwie, man hat so bestimmte Folgen auch anders in Erinnerung. Ich dachte nämlich, diese ganze Raumschiff, oder also ist ja eher im Bodennähe, aber diese ganze Schlachtsachen, es geht viel länger und es war gefühlt irgendwie eine Minute on screen. Ich dachte, hä? Das war wirklich nur ganz kurz, immer so ein paar 30 Sekunden oder so. Da haben wir ja schon längere Weltraumschlachten ähnliches gesehen. Das hatte ich irgendwie länger in Erinnerung. Wie gesagt, es knirschte manchmal, wurde dann durch diese Action überdeckt. Ich fand halt schön, dass Hayes mal hier den Arschtritt verpasst. Unserem lieben Freund Kinsey. Das fand ich schon sehr sympathisch. O'Neill ist jetzt erstmal eingefroren. Das ist natürlich sehr unsympathisch, der Fakt. Weil, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ne? Also, wer weiß. Wir gucken mal, dann bekommen wir auch. Kurioserweise, das hast du Thomas auch schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, eine neue Elizabeth Weir. Das ist auch ziemlich weird, warum das der Fall ist. Also es ist alles ein bisschen hakelig, was, glaube ich, auch vieles daran liegt, dass in Stargate generell, wie auch in Star Trek, viel hakelig ist und dass einfach der Fakt ist, man wusste nicht, ist es jetzt die letzten Folgen oder nicht. Und deshalb geht es da auch ein bisschen mehr drunter und drüber als sonst. Deshalb, ja, leichter Daumen nach oben, würde ich mir auch so wieder anschauen. Natürlich als Einzelfolge macht es jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, sondern als Gesamt. Aber gut, wer schaut schon von zwei Teilern nur einen Teil? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Außer es ist nur ein Teil davon eine Clipshow. Aber hatten wir das schon mal? Das hatten wir, ich glaube, schon mal. Ne? Drei Teile, wo ein Teil nur eine Clipshow war. Das war mit Apophis,
Wobei,
glaube ich.
wir haben eigentlich das Wichtigste an der ganzen Folge vergessen. Wir müssen jetzt alle unsere
Oh,
Meinung ändern,
jetzt.
und zwar einen
Okay.
Daumen nach oben.
Oh, jetzt kommt's.
Wir sind Kinsey losgeworden.
Okay,
Allein
es ist
dafür
natürlich.
müsste.
Es hat nur knappe komplette 7 Staffeln gedauert. Wobei so lang war ich nicht dabei, aber ja. Okay, du hast recht. Ja, das ist natürlich, da hat jetzt reicht es dem neuen Präsidenten doch mal, ne? Also vielleicht, ja, er ist zur Vernunft gekommen. Okay, das ist ein guter Fakt, das stimmt. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht, denn die Staffel 8 starten wir mit einer Doppelfolge und einer neuen Elizabeth Weir. Und die Folge heißt New Order im Original, im Deutschen Neue Machtverhältnisse, Teil 1. Ich guck mal, wie der Part 2 dann heißt. Im Deutschen
natürlich. Achso, das ist Wolfenstein.
Ja, genau. Achso, New Order Part 2. Achso, okay, gibt's dann auch. Und also wir sehen, was haben wir hier auf Bildern? Elizabeth Weir, die neue, also nicht mehr blond und andere Schauspielerin. Man sieht Systemlords. Oh, kann ich mal anteasern, Replikatorenkreuzer. Okay. Ja, das klingt nach Action. Mal gucken, ob das gut umgesetzt ist. Und wie das alles funktionieren soll ohne O'Neill. Da beschweren sich bestimmt auch die Asgard, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Ja, wenn die Asgard sich beschweren, dann könnten sie ihn auch direkt retten. Also.
Das stimmt. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie das war. Mal gucken. Wir gucken einfach mal. Schreibt uns gerne, was haltet ihr denn hier von diesem Gesamtstaffelfinale, auch von dieser Einzelfolge? Ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über den Ko-fi-Link in den Shownotes eure Kommentare immer gern gesehen. Stevie, dir vielen Dank. Ich muss mal in meinem Plan danke, gucken. Du standst nämlich schon mal irgendwo, glaube ich, wieder drin. Oder?
Ich glaube, beim Finale von Atlantis von der ersten Staffel.
Das sieht richtig aus. Da steht nämlich, genau, die Belagerung Teil 1, 2, 3. Da steht Stevie als Gast. Ja. Genau. Ja gut, das dauert ja noch ein bisschen.
Ja, es dauert noch.
Genau, aber ist ja okay. Dann freuen wir uns, dass wir dich dann da hoffentlich wieder begrüßen können. Und ich würde mal sagen, euch, liebe Zuhörer, noch einen schönen Sonntag gewünscht. Genau.
Jo, Tekmate.
Tekmate, mach's gut. Ciao. Tschüss.